Wir wollen uns jetzt in die Rolle eines Risikomanagers einer Bank begeben und uns überlegen, was bedroht eigentlich nachhaltig die Existenz einer Kreditbank oder einer Geschäftsbank. Nun, wenn wir auf die Folie 35 gehen, da sehen wir eine Liste dessen, was uns passieren kann, aber hoffentlich nie passieren wird. Wir haben zum ersten die Möglichkeit, dass uns das Kreditportfolio, also die Zusammenschau aller Kredite, die unsere Bank hat, dass das sich so verschlechtert, dass wir hier in wirtschaftliche Probleme geraten, weil wir zu viel Eigenkapital brauchen, weil wir von anderen Banken nur noch mit Risikoaufschlägen uns das Geld leihen können und so weiter und so fort. Die zweite Problemstellung ist, haben wir immer die nötigen Finanzmittel, die wir brauchen, um alles bezahlen zu können, was wir zugesagt haben. Zum Beispiel haben wir allen denjenigen, die bei uns ein Kontoguthaben unterhalten, zugesagt, dass sie über dieses Kontoguthaben jederzeit verfügen können. Also müssen wir diese Zusage auch einlösen können und das, obwohl wir ja dieses Geld schon an andere weiterverliehen haben. Das heißt, wir müssen also eine gute Vorstellung davon haben, wie viel Geld die Leute denn tatsächlich brauchen werden von ihren Guthaben und was von ihren Guthaben bei uns über längere Zeit stehen wird. Genau das Gleiche mit dem Bargeld. Auch da müssen wir ausreichend Geld vorhalten können und dann natürlich auch unsere Kreditzusagen erfüllen können. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann auch die Refinanzierung sicherstellen können über die Laufzeit des Kredites. Und zu guter Letzt haben wir noch das ganz normale Preisrisiko, das jeder andere Kaufmann auch hat, dass also die Preise eventuell nicht auskömmlich sind für unser Geschäft. Und da müssen wir schauen, dass wir eben hier klarkommen, damit wir A, für unsere Eigenkapitalgeber ausreichende Verzinsung erwirtschaften und B, schauen, dass wir alle unsere Kosten verdienen, die wir so im laufenden Betrieb haben. Jetzt schauen wir mal als erstes auf unser Kreditportfolio und was uns da passieren kann. Wir werden vier Problemsituationen sehen, die in einem Kreditportfolio passieren können. Das ist alles kein großes Geheimnis. Ja, wer die Bankenlandschaft über mehrere Jahre verfolgt, findet immer wieder Banken, die in der einen oder anderen Art ein bisschen gesündigt haben und deshalb in diese Schwierigkeiten geraten sind. So, das erste Thema ist, wie gehe ich um mit Krediten, die in einer pauschalisierten Art und Weise vergeben werden? Wenn ihr da mal mit mir unten in die Mitte schaut, das schlechtere Risiko von links nach rechts deute ich also an, dadurch, dass wir hier diese grünen Kreise haben, ganz grün wäre also risikofrei und dann je schlechter das Risiko ist, ein umso größerer Anteil des Kreises wird also rot. Und wenn sich der Kreis rötet, dann wissen wir, weil der Kunde schlechter geworden ist, einen größeren Prozentsatz des Kredites mit Eigenkapital hinterlegen. Und das kostet uns Geld. Und dieses Geld wollen wir uns eigentlich gerne sparen, weil wir dann mehr Geschäft machen könnten, mehr Geld verdienen könnten, wenn wir dieses Geld, das wir hier zusätzlich reinstecken müssen, anstatt dessen für einen neuen Kredit mit gutem Risiko verwenden können. So, jetzt gibt's unterschiedliche Arten von Krediten. Zum Beispiel kennen wir alle den Dispo-Kredit. Ihr habt wahrscheinlich das selber auch schon bekommen, dass euch die Bank ein Schreiben zugestellt hat oder sogar bloß auf dem Kontoauszug vermerkt hat, Sie können Ihr Konto bei uns bis zum Betrag von 2000 Euro oder so etwas überziehen. Der Zinssatz dafür beträgt so und so viel. Für darüber hinausgehende Überziehungen ist er der und der andere Zinssatz. Das sind sogenannte Dispo-Kredite oder Überziehungskredite, die eingeräumt werden, weil euer Konto eine bestimmte Menge an Zahlungseingängen regelmäßiger Art aufweist. Also zum Beispiel regelmäßig das Gehalt eures Arbeitgebers drauf geht von, was weiß ich, 500 Euro und dann sagt die Bank meinetwegen, ich gebe dir das Doppelte oder das Dreifache deiner regelmäßigen Kontoeingänge als Überziehungsrahmen. Was wird da vorher geprüft? Da wird vorher nur geprüft, ob es in den Kreditauskunftteilen wie der Schufa Negativeinträge gibt für euch, dann würdet ihr keinen Kredit bekommen. Und es wird geprüft, ob diese Eingänge regelmäßig sind und ob sie pfändbar sind. Das heißt, ob das nicht jetzt eine Hartz-IV-Zahlung ist, die ja nicht pfändbar wäre, worauf man also nicht die Rückzahlung eines Kredites abstellen kann. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann wird maschinell diese Kreditzusage erstellt. Und dabei erwische ich natürlich mit diesem Pauschalurteil auch immer wieder eine Reihe Kunden, denen ich eine Kreditzusage gebe, die vielleicht besser diesen Kredit nicht bekommen würden. Ich habe jetzt mal gegenübergestellt, links das Portfolio eines Dispositionskredites, rechts das Portfolio, wenn wir Einzelfalluntersuchungen machen. Einzelfalluntersuchungen macht die Bank zum Beispiel immer, wenn sie Immobilienkredite macht. Sie macht es auch ganz gerne, wenn sie einen Autokredit vergibt, dass sie sich da zumindest ein paar Sachen anschaut und eine Selbstauskunft anfertigen lässt. Also wenn die Kreditbeträge größer, die Kreditlaufzeit länger wird, dann erfolgt typischerweise nicht mehr diese pauschale Beurteilung, sondern dann erfolgt eine Einzelfallbeurteilung. Die ist teilweise auch maschinengestützt, sie ist teilweise gestützt auf die persönliche Wahrnehmung der Personen. Es gibt auch hier unterstützende Faktoren von Seiten der Kreditauskunftteilen, die bereiten zum Beispiel auch ein Rating vor auf der Basis eurer früheren Kredite und Rückzahlungsgewohnheiten, auf der Basis dessen, wo ihr wohnt, was sie also glauben zu wissen über euren Vermögenshintergrund und weil sie haben ja darauf, sie haben ja keinen Zugriff auf die Echtdaten, ja, sie müssen es konstruieren. Also wenn ihr zum Beispiel einen Baukredit zurückbezahlt habt über 200.000 Euro, dann gehen die halt davon aus, dass ihr diese 200.000 Euro Vermögen habt. Und auf diese Art und Weise konstruieren die also hier ein solches Rating und mit dabei spielt eben auch der Wohnsitz eine Rolle. Wenn ihr in einem Viertel wohnt, in dem ein erhöhtes Maß an Insolvenzen auftreten, dann sagt man, das ist so ein arme Leuteviertel, wer da wohnt, hat nicht viel Geld. Kann sich dementsprechend einen Kredit schlechter leisten. Das sind so Faktoren, die da auch mit reingehen, wobei jedes einzelne der Institute, die solche Privatkundenratings verbreiten, das als Geschäftsgeheimnis hütet, wie genau sich das zusammensetzt. Ja, wenn ihr, wie ich, zweimal geklickt habt, dann habt ihr jetzt diese beiden Portfolios vor euch, links ein Dispo-Portfolio mit zahlreichen Kunden, weil sie müssen zahlreich sein, weil es ja immer nur sehr kleine Beträge sind. Da kann ich mich nicht auf weniger Kunden konzentrieren und trotzdem mein Geschäft machen. Also sie müssen sehr zahlreich sein und da sind halt auch ein paar faulere Äpfel dabei. Und wenn ich da eben Pech habe und habe einen zu hohen Anteil an faulen Kunden, dann brauche ich eben entsprechend mehr Eigenkapital und muss dann meine Kredite an die Kunden entsprechend teurer weitergeben, damit ich hier die Geschichte noch verkraften kann. Was lernen wir daraus aus dieser Pauschalprüfung? Wir lernen daraus, dass Dispo-Kredite grundsätzlich immer teurer sind als andere Kredite. Aber wenn die Bank schon mal ein Einzelfallrisiko geprüft hat bei Ihnen, zum Beispiel, weil Sie schon mal einen Autokredit hatten bei denen und deshalb eine Selbstauskunft gemacht haben oder weil Sie gar eine Immobilienfinanzierung laufen haben, wo schon was runtergetilgt ist und so weiter, dann können Sie auch mit der Bank verhandeln darüber, dass die Ihnen eine erheblich günstigere Kondition für den Überziehungskredit anbieten sollen, weil dann ja das Risiko bekannt ist und damit die Rechtfertigung für den hohen Pauschalzins wegfällt. Schauen wir auf die Folie 38. Hier haben wir das Problem, dass unsere Bank sehr stark wachsen will. Ja, das ist wie bei jedem Geschäft, wachsen oder weichen lautet da immer so die Devise. Und unsere Bank will also auf jeden Fall wachsen. Und das Problem bei dem Wachsen ist, dass es halt nur eine limitierte Anzahl an guten Kreditrisiken gibt. Und um diese limitierte Anzahl prügeln sich alle. Und wenn man jetzt wirklich um jeden Preis schnell wachsen will, dann muss man halt auch die grenzwertigen Risiken übernehmen. Und diese grenzwertigen Risiken, die sind gar kein Problem, solange die Wirtschaft gut läuft. Dann ist das stabil, dann passt das alles, ja. Das ist so, wie wir uns das bei den Ratings überlegt haben. Das sind die Kunden, die so lange gut gehen, wie nichts gegen sie läuft. Ja, das waren die in dieser gelben Zone, wenn ihr euch erinnert. Und wenn ich die bereit bin zu übernehmen, dann kann ich ein relativ gutes Geschäft machen. Jetzt starten wir mal die Animation, dann sehen wir eben, dann kriege ich halt entsprechend viele schlechtere Kunden rein. Nicht nur, wir haben auch noch ein paar gute erwischt, aber ich kriege halt auch die schlechteren rein. Und das Ganze ist beim stabilen Wirtschaftsgeschehen nicht das Thema. Wenn aber die Konjunktur sich verschlechtert, dann wird es plötzlich zum Problem. Denn dann haben wir das Thema, dass diese Kunden, die schon geschwächt reingehen in den Konjunkturabschwung, dass diese Kunden typischerweise die ersten sind, die dann ganz stark zum Abgrund hindriften. Das heißt, ich habe immer größere Eigenkapitalanforderungen und muss schließlich auch dazu übergehen, hier also Abschreibungen vorzunehmen, auf diese Kredite Wertberichtigungen und Abschreibungen vorzunehmen. Und das ist also etwas, das sehr, sehr problematisch ist für unsere Bank. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir diese Kunden nicht wirklich loswerden. Ja, von den anderen Banken reißt sich da typischerweise keiner drum, einen schlechten Kredit zu übernehmen. Was lernen wir daraus? Wir sollten uns gut überlegen, wenn wir hören, dass eine Bank sehr reichlich Kredit vergibt, auch an schwächere Kunden, ob wir bei genau derselben Bank unser Geld anlegen wollen. Denn wenn die sehr viele Risiken auf der Kreditseite einfährt, dann sind es grundsätzlich auch mal Risiken für die Geldanleger dieser Bank. Und das kann schon sein, dass eure Guthaben dort abgesichert sind über den Einlagensicherungsfonds der Banken und so etwas. Aber es gibt immer eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, wo eine Bank in Zahlungsschwierigkeiten gerät und zugesperrt werden muss, und dem Zeitpunkt, wo diese Sicherung greift. Und in dieser Zeit könnt ihr nicht unbedingt auf euer Geld zugreifen. Deswegen würde ich davon abraten, bei Banken Geld anzulegen, die Kredite allzu großzügig vergeben. Und typischerweise, wenn Banken so wachstumsgeil sind und sich dann voll saugen mit allen möglichen Kreditrisiken, dann kommt irgendwann die Phase, wo die Bank sich konsolidiert. Das heißt, wo sie wieder zurückfinden muss zu einer vernünftigen Risikosteuerung. Und diese Konsolidierung, die bedeutet dann, dass man auch sich trennt von langjährigen Kunden, die vielleicht ertragsschwächer sind, dass hier plötzlich Forderungen verkauft werden und so weiter. Und da möchte man auch nicht unbedingt einer der Kunden sein, denen plötzlich mitgeteilt wird, ja, wissen Sie, eigentlich waren Sie ja jahrelang ein toller Kunde von uns, wir haben ganz nett zusammengearbeitet, aber jetzt nicht mehr so. Sondern man wünscht sich ja eigentlich eine Bank, mit der man eine langjährige Kundenbeziehung hat, wenn man auch mal einen Kreditbedarf hat, immer wieder für Investitionen oder so etwas. Und dann sollte man eben schauen, dass man hier die richtige Bank auswählt. Schauen wir auf das nächste. Wir haben schon über konjunkturelle Verschlechterung gesprochen. Das wollen wir uns hier nochmal genauer anschauen, konjunkturelle Verschlechterung. Wir haben also hier wieder unser Szenario von 1 nach 2. Durch die allgemein schlechtere Wirtschaftslage und Einzelfehler von Unternehmen wird also hier eine Erhöhung des Risikos bei den diversen Unternehmen zu beobachten sein. Das kann kleine Störungen sein, das können größere Störungen sein, das kann auch mal ein Totalausfall sein. Und das sogar bei Kunden, bei denen man vorher vielleicht kein Problem hatte. Stellt euch eine Firma vor, die nur 2 oder 3 große Kunden hat. Und jetzt in dieser Konjunkturkrise zieht einer dieser 2 oder 3 Kunden sein Geschäft zurück und plötzlich fehlen 30-40% vom Umsatz. Wenn die Firma dann vorher meinetwegen gerade noch eine größere Investition getätigt hat, sodass die Fixkosten hoch sind aus den Abschreibungen, dann ist das schnell passiert. Es fehlen die Gewinne aus dem Umsatz, es sind die Abschreibungen da aus den vorherigen Investitionen. Dann passiert es ganz schnell, dass eine Firma, die bis gerade eben noch gesund aussah, jetzt plötzlich ein massives Problem hat. Ist übrigens einer der Gründe, warum Banken sich immer ganz gern erkundigen, wie denn die Kundenstruktur ist, wie groß die Abhängigkeit von einzelnen Kunden ist. Und da haben natürlich speziell Existenzgründer am Anfang immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil die ganz klassisch erst einmal einen Referenzkunden haben, der mit ihnen auch quasi die Entwicklung des Produktes absolviert. Und erst danach geht es dann weiter mit zusätzlichen Kunden, und das ist halt so ein bisschen auch ein Hoffnungswert, dass diese zusätzlichen Kunden tatsächlich kommen. So, also unsere Bank, wenn sie dieses Konjunkturrisiko einfährt, das senkt die Kreditfähigkeit der Bank, weil sie nicht mehr so viel freies Eigenkapital hat. Es senkt auch die Kreditwilligkeit im Normalfall, weil die Bank sich dann stärker auf sich selber konzentriert und stärker sich bemüht, das Risiko im eigenen Haus zu begrenzen. Da werden dann die Firmenkundenbetreuer eben nicht losgeschickt, um Neugeschäft zu akquirieren, sondern sie werden losgeschickt, um das alte Geschäft zu konsolidieren und zu schauen, wie geht's den einzelnen Kunden, wer hat wo eine Leiche im Keller, was können wir tun, um da rauszukommen aus der Situation, dass wir da berührt sind von einer Kreditklemme, von einer Bonitätsverschlechterung bei diesen Firmen. In der Wirtschaftskrise ist es immer schwierig, sowas zu kriegen wie einen Überbrückungskredit, dass man sagt, wir brauchen jetzt im Moment, weil die Kundenaufträge nicht da sind, zur Finanzierung von unseren Löhnen, Gehältern, Warenlager, einen Zwischenkredit. Wenn ihr den nicht vor der Krise schon zugesagt bekommen habt, dann ist es ganz selten möglich, dass ihr den in der Krise noch bekommt. Und genauso der Start aus der Krise raus, wenn es also wieder bergauf geht, ist auch ganz schwierig, denn dann sind halt nur die ganzen schlechten Zahlen aus der Vergangenheit da und es ist nicht so richtig klar, ob die Firma den Turnaround wirklich dann schafft. Die Firma schwärmt natürlich von dem tollen neuen Auftrag, den sie gerade hat und will den realisieren und braucht dazu halt die Finanzierung der Bank, damit sie das Material einkaufen können und die Löhne vorfinanzieren können, bis der Kunde ganz sicher das Produkt abnimmt und ganz sicher sofort bezahlt und so weiter und so fort. Das ist immer ein bisschen eine schwierige Situation und das Erstaunliche ist wirklich, dass an dieser schwierigen Situation auch im Aufschwung dann immer noch eine ganze Reihe Unternehmen zugrunde gehen. Und das ist etwas, das sollte eigentlich nicht passieren, aber leider Gottes passiert es. Bei Arbeitsplatzgefährdung im Bereich der Dispos tritt es natürlich auch auf. Was weiß ich, wenn ihr jetzt eine Bank in Wolfsburg seid, bei VW in der Umgebung, und VW ist gerade in seiner tiefen Diesel- und sonst was Krise, und dann berührt es eben nicht nur eure Kredite, die ihr an VW herausgelegt habt, sondern es berührt genauso die Kredite an Mitarbeiter von VW und an Mitarbeiter von Zulieferern. Und das ist etwas, das wir uns dann gleich nochmal überlegen mit dem Klumpenrisiko. Aber vorher wollen wir noch schauen, was ist es, was wir daraus mitnehmen können für unser Unternehmen. In konjunkturellen Schwächeperioden ist es selbst für gute Unternehmen manchmal schwierig, Kredit zu bekommen, weil die Banken knapp mit ihrem Eigenkapital kalkulieren und auch kalkulieren müssen. Ja, weil, wie schon mehrfach erwähnt, durch die Verschlechterung der Risiken im Bestand einfach die Inanspruchnahme des Eigenkapitals höher ist. So, jetzt sind wir auf der Folie 42. Wir wollen uns mal klar machen, was ist eigentlich ein Klumpenrisiko? Ein Klumpenrisiko entsteht dadurch, dass entweder mehrere Kreditnehmer oder mehrere Sicherheitengeber ein gemeinsames Merkmal aufweisen. Es geht also nicht nur um den reinen Kreditnehmer, es geht auch um denjenigen, der sagt, ich bürge für die Firma oder ich stelle eine Immobiliensicherheit für diese Firma oder so etwas. Und da muss sich die Bank eben drüber im Klaren sein, was sind solche verbindenden Merkmale. Ich kann natürlich im Extremfall sagen, ja, die sind alle verbunden, weil das sind ja alle meine Kunden, aber das wäre natürlich Schwachsinn. Wenn wir mit so einem Gedanken rangehen, dann können wir kein Geschäft machen. Sondern wir müssen uns überlegen, was gibt's an ökonomischen Verbindungen, die zum Tragen kommen können, die hier zwischen Kunden verschiedenster Art bestehen. Und da meine ich nicht nur zwischen Privatkunden, sondern zwischen Privatkunden und Unternehmen und gegebenenfalls sogar dem jeweiligen Staat. Was haben wir hier an Dingen, die in Betracht kommen? Ich hatte gerade schon mal erwähnt, VW und die Mitarbeiter von VW und die Zulieferer und sowas. Dort ist also die gleiche Branche ausschlaggebend. Nehmen wir mal einfach was anderes noch, was weiß ich, die Terrorismusindustrie Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn jetzt da meinetwegen eine Ölpest wäre, so wie momentan gerade vor den Malediven irgendwie so eine Ölpest ist, wenn das vor Mecklenburg-Vorpommern passieren würde, ja, dann wäre der Tourismus im Sommer gegebenenfalls weg für ein Jahr. Das ist also ein solches verbundenes Risiko von den Unternehmen, von den Mitarbeitern der Unternehmen, von den Zulieferern der Unternehmen, wie Bäcker, Metzger und so weiter, und teilweise sogar von den örtlichen, staatlichen Institutionen, weil natürlich auch das Steueraufkommen schrumpfen wird, wenn der Hauptwirtschaftsfaktor in einer Region nach unten geht. Dann nächste Risiko zu Klammer, wenn ich das mal so nennen darf, das gleiche Land. Weil die Wirtschaftsleistung in einem Land rauf und runter gehen kann durch verschiedene Ereignisse, zum Beispiel unvorsichtiges Wirtschaften des Staates, zum Beispiel die Pleite einer großen Bank in dem Land, zum Beispiel wenn das Land agrarisch geprägt ist, größere Missernten und so weiter, dann haben wir Faktoren, die alle Beteiligten mit runterziehen. Und die Wirtschaftsleistung muss reichen ja für die Bedienung von allen Krediten mit Zins und Tilgung. Und wenn jetzt dann zum Beispiel der Staat sagt, naja, also mich müsst ihr da nicht berücksichtigen, ich kann mich ja durch Zwangsabgaben refinanzieren, dann heißt es nur, dass der Druck auf die Unternehmen und die privaten Haushalte hier Steuern abdrücken zu müssen für diese Kredittilgungen und Zinszahlungen des Staates, dass dieser Druck wachsen wird und sie damit weniger ökonomischen Spielraum haben, um ihre eigenen Kreditrisiken zu reduzieren, ihre eigenen Kredite runterzuzahlen. Und dann kann es natürlich auch in der jeweiligen Bankenlandschaft zu Problemen kommen, die hier sich auswirken, dass, was weiß ich, die Banken Schwierigkeiten haben mit der Zahlungsmittelversorgung, wie wir das in Griechenland gesehen haben, dass die Banken Schwierigkeiten haben, auf den internationalen Geldmärkten Finanzmittel zu bekommen, sodass also zum Beispiel die normalen lebensnotwendigen Kredite, Überziehungskredite für die Firma, für Einkauf, für Löhne, dass die nicht mehr sichergestellt sind vor Ort. Und dann kann es sein, dass also zum Beispiel unser großer Investitionskredit, den wir auch dorthin gegeben haben, dass der eben auch ein Problem bekommt. Wenn ihr nochmal einen anderen Faktor hören wollt, der so etwas auslösen kann, zum Beispiel sinkende Rohstoffpreise. Denkt mal, was denn der sinkende Ölpreis macht mit den Einkommen in Ölländern wie Saudi-Arabien oder so etwas. Oder denkt dran, was die Misswirtschaft bei der Haupteinnahmequelle des Staates, nämlich dem Öl in Venezuela, angerichtet hat. Da sieht man dann schon, dass das nicht jetzt vom Baum geschüttelt ist, dieses Klumpenrisiko, sondern dass so etwas tatsächlich existieren kann. Schauen wir auf den Bereich einer Sicherheit mal. Kann zum Beispiel sein, dass man viele Eigentumswohnungen im selben Block finanziert. Und dann taucht plötzlich irgendein struktureller Mangel an diesem Gebäude auf. Oder das Stadtviertel wird in Misskredit gezogen durch irgendwelche umfängliche Berichterstattung über Kriminalfälle oder so etwas. Das sind dann Sachen, die schlagartig das Gebäude entwerten und die dann eine Fülle von Krediten betreffen, bei denen sich die Sicherheit verschlechtert hat. Auch der gleiche Arbeitgeber kann so ein Risiko sein, hatte ich vorher schon erwähnt. Was macht eine Bank, um mit sowas umzugehen? Zum einen mal versucht sie darüber nachzudenken, was kann so überhaupt zu so einem Klumpenrisiko führen? Und zum zweiten muss sie überlegen, wie viel von so einem Klumpenrisiko kann ich in meinem Gesamtportfolio vertragen? Da ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine örtliche Sparkasse bin, dann will ich vielleicht nicht unbedingt alle Eigentumswohnungen in einer Straße finanzieren. So, er sagt, das ist mir ein bisschen zu viel. Da tut's für mich auch, wenn ich ein Viertel finanziere und die anderen sollen den Rest unter sich aufteilen oder so etwas. Das muss ich mir halt vorher überlegen. Und wenn es nicht erkannt wird, so eine Klumpenrisikosituation, dann kann es zu relativ verheerenden Sachen kommen. Ich habe hier mal ein Beispiel aufgeführt. Wir hatten diese amerikanische Immobilienkrise, die zu einer weltweiten Finanzkrise geführt hat. In den Jahren 2005, 2006 begann es zu rollen, dass die Zinsen in den USA angestiegen sind und damit immer mehr Immobilieneigentümer, die ja vielleicht vorher schon besser keinen Kredit hätten bekommen sollen, dass die dann plötzlich sich deutlich verschlechtert haben in ihrer Schuldnerqualität, teilweise die Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Und dann wurden aber vorher schon diese Forderungen weiterverkauft mit sogenannten oder als sogenannte Subprime Loans wurden die dann reingepackt in so zusammengeschnürte Kreditpakete, die man weiter veräußert hat. Und um dieses Risiko nicht so groß aussehen zu lassen aus diesen Subprime-Loans, ist man dann hergegangen und hat hier Kreditausfallversicherungen abgeschlossen. Kreditausfallversicherungen kann man auch so kaufen an der Börse, das nennt sich dann Credit Default Swap, kann aber auch eine Einzelpolice sein. Und hier war es so, dass also massenhaft solche Einzelpolicen geschrieben wurden von einer einzigen Institution, nämlich dem Londoner Büro einer amerikanischen Versicherung, der AIG. Ich weiß nicht, ob das American Insurance Group heißt oder irgend sowas in der Art. Und das heißt, wenn man da nicht geschaut hat, wie viele Versicherungspolicen stellen die aus, dann wusste man auch nicht, dass diese Kreditausfallversicherungen eigentlich nichts wert waren. Und damit das volle Kreditrisiko eigentlich bei jedem Käufer lag, der diese Schuldverschreibungen erworben hat. Und das Ganze kam dann irgendwann zutage. Die Versicherung hatte die Alternative, entweder sie geht pleite, was zum Beispiel bedeutet hätte, dass Millionen von Amerikanern, die als Alterssicherung so kapitalbildende Lebensversicherung hatten, dass Millionen von Amerikanern ohne ihre Alterssicherung dagestanden wären. Und dann hat der amerikanische Staat erklärt, okay, wir retten euch, wir stecken da Geld rein. Und man hat dann auch den Immobilienmarkt stabilisiert, damit also die Anforderungen an diese Policen nicht zu 100% wirksam wurden und so weiter. Das ist eine Sanierung gewesen, aber man hat gesehen, was dann hinterher passiert ist. Ja, wir hatten zuerst nur mal den einzelnen Immobilienkäufer, der hier über seine Verhältnisse gelebt hat und der in Schwierigkeiten geraten ist. Dann kamen die Banken, die diese Problemkredite aufgekauft haben, um sie weiter zu verkaufen. Die Problemkredite, die sie noch im Keller hatten, die sie noch nicht weiterverkauft hatten, die sind denen alle schwach gegangen. Das waren die Investmentbanken, da gab es dann zum Beispiel eben Lehman Brothers, diese berühmte Pleite. Dann haben sich erstmal Banken rund um den Globus angesteckt, wie bei so einer Pandemie, weil sie alle darauf spekuliert hatten, dass das ja von den Ratinggesellschaften als risikoarm bewertete Anleihen sind und die aber eine schöne Rendite abwerfen, deswegen muss man die haben. Dann hat es also die Banken erwischt. Naja, und weil dann die Banken plötzlich alle sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen haben, hat es plötzlich den ganzen Kapitalmarkt erwischt. Und dann gab es plötzlich eine sogenannte Kreditklemme und zumindest die Befürchtung derselben, nämlich dass die Banken hier keine Kredite mehr rausrücken oder rausrücken könnten. Ja, und das Ganze ging dann noch weiter, nämlich jetzt waren ja die Banken geschwächt dadurch und dann kam obendrauf noch diese Geschichte mit den griechischen Staatsschulden, wo man dann meinte, die Griechen könnten die nicht mehr zurückbezahlen und die Banken würden da schon wieder was einfangen wollen müssen und der Euro würde dann flöten gehen und deswegen würde dann nicht nur Griechenland flöten gehen, sondern auch Italien, Spanien, Portugal, Irland und damit wäre dann also praktisch das europäische Bankensystem in den Grund gefahren. Das war also ein Szenario, das damals diskutiert wurde und das Ganze eigentlich so eine Folgebewegung von diesen Immobilienkreditproblemen, die in den USA entstanden waren. Noch kurz einmal, warum sind die überhaupt entstanden? Man hat zum einen in den USA in den 1990er Jahren die Eigenkapitalanforderungen speziell an Investmentbanken nach unten gesetzt, sodass deren Risikopuffer geringer wurde. Und man hat zum Zweiten die Möglichkeiten stark ausgeweitet, solche Risiken weiter zu verkaufen. Dazu kam dann, dass Anfang der 2000er Jahre, nicht zuletzt wegen der Attentate in New York 2001, dass dann hier die amerikanische Notenbank die Zinsen auf historische Tiefststände runtergedrückt hatte, was es möglich gemacht hat, sehr billige Immobilienfinanzierungen zu verkaufen. Aber in den USA sind solche Immobilienfinanzierungen typischerweise nicht langfristig mit festen Zinsen ausgestattet, sondern die sind mit kurzfristigen variablen Zinsen ausgestattet, weil der Amerikaner ja als sehr mobil gilt und sich deshalb von seinem Haus und seinem dazugehörigen Kredit schnell trennen können will. Und so ist also dieser Berg entstanden, der dann irgendwann ins Rutschen gekommen ist. Eine andere Geschichte, die näher an der Haustür gestartet ist, deutsche Wiedervereinigung, hinterher ein Mordsbauboom im Osten. Einerseits natürlich Infrastruktur errichten, andererseits oder Straßeninfrastruktur errichten, andererseits auch Infrastruktur errichten für die Leute dort, was zum Beispiel Einkaufen angeht. Und das Ganze war eine relativ große Euphorie im Bereich der Bauträger, Baufirmen und so weiter, bis plötzlich im Jahr 1993 das ganze aufgeblähte Kartenhaus etwas zusammengebrochen ist, weil ein bekannter Immobilienmogul plötzlich pleite gegangen ist. Er hatte Bilanzen gefälscht und so weiter, ähnlich wie wir das jetzt von Wirecard kennen. Und hatte Immobilien überbewertet. Und da sind plötzlich dann alle Banken hellhörig geworden, haben gesagt, jetzt müssen wir aber schauen, ob unsere Kredite richtig bewertet sind. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, hey, da waren wir vielleicht ein bisschen optimistisch in der Bewertung. Wenn jetzt halt im Osten, wo sie ja niedrigere Einkommen haben, das 2,5-fache an Einzelhandelsfläche gebaut wird wie im Westen, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und infolgedessen haben dann also die Banken plötzlich ihre Kreditbereitschaft für Bauträger fast auf Null runtergefahren. Es war selbst dann schon schwierig, wenn sie ein Projekt im Westen machen wollten, im Osten ganz zu schweigen. Und hier sieht man eben auch, wie dann plötzlich so eine Klumpenexpansion da stattfindet, wenn auch jetzt nicht allein von den Klumpenteilnehmern, sprich den Bauträgern und Baufirmen getrieben, sondern auch von denjenigen getrieben, die diese Klumpen verdauen müssen, nämlich die Banken. Manchmal ist es eben so, dass die Hysterie derjenigen, die von irgendwas betroffen sind, fast schlimmer ist als das Originalereignis. Schauen wir uns sowas mal an. Wir haben den Originalbestand vor uns. Risikolöser, Auslöser ist zum Beispiel ein Forderungsausfall bei einem einzelnen Unternehmen. Und das Insolvenzrisiko bei diesem Unternehmen, und dann breitet sich das Ganze eben aus auf andere. Wir haben vielleicht ein Offshoring, das heißt, dass bestimmte Sachen nicht mehr von Unternehmen gefertigt werden, die im Dunstkreis des in Schwierigkeiten geratenen Unternehmens sind, sondern in China eingekauft werden. Das heißt, es fehlen plötzlich Aufträge für die Unternehmen. Es entsteht Arbeitskräfteabbau bei dem Originalunternehmen, das in Insolvenz gegangen ist, und auch bei den anderen Unternehmen. Und plötzlich haben wir eben in unserem Portfolio durch dieses Klumpenrisiko vermehrt hohe Risikoanteile, und die beanspruchen dann wieder unser Eigenkapital entsprechend und bereiten uns Schwierigkeiten. Was lernen wir daraus? Eine gut funktionierende Bank hat Obergrenzen für Klumpenrisiken. Nur eine schlechte Bank hat keine. Das kann aber bedeuten, dass wenn wir ein wirklich gutes Unternehmen sind, mit guter Bonität, langjähriger Geschäftsbeziehung und so weiter, dass wir unter Umständen Schwierigkeiten haben, einen bestimmten Geschäftstyp mit unserer Bank zu machen, weil das in irgendeinen Risikoklumpen hineinfällt, in dem sie schon zu viel haben. Ein Klassiker ist Exportgeschäft. Ja, es gibt dann so Ausfallgarantien von der Deutschen Außenhandelsgesellschaft, so, früher hat man gesagt Hermes-Bürgschaften, aber jetzt heißt es anders. Und da versucht man dann, weil man einen Kunden hat und kriegt auch sonst alles Mögliche, was man so gerne hätte von diesem Kunden, man will mit dem das Geschäft machen. Und dann sagt man aber, Bank, du verstehst was davon, wie die Geschäftsgepflogenheiten am anderen Ende sind, also hätte ich gerne, dass du dieses Geschäft begleitest mit einer Korrespondenzbank von dir in diesem fernen Land und dass ihr zwei das untereinander abwickelt, dass da nichts schief geht. Und dann muss ihm plötzlich die Stammbank sagen, du, wir können im Moment nicht, weil unsere Kreditlinien mit, was weiß ich, Iran, Irak, Saudi-Arabien oder China oder was auch immer, weil die ausgeschöpft sind. Das kommt vor, und dann muss man entweder warten, bis sie nicht mehr ausgeschöpft sind, oder man muss schauen, ob irgendeine der anderen Bankverbindungen, die man hat, noch eine freie Linie hat. Und das führt uns dann zum nächsten. Man sollte, wenn man mal aus der Gründungsphase raus ist und eine gewisse etablierte Basis hat als Unternehmen, dann sollte man sich umschauen, dass man weitere Kreditbeziehungen aufbaut und die bitte nicht in derselben Bankengruppe, also nicht, ich habe einen Kredit mit der Raiffeisenbank und ich habe einen mit der Volksbank und beide sitzen vor Ort, ja, sondern dass man dann halt auch, was weiß ich, die Sparkasse mit der Deutschen Bank oder so etwas kombiniert, um hier Ausweichmöglichkeiten zu haben. Ja, wenn eine Bank ihr Kreditportfolio-Risiko schlecht managt, was passiert dann? Das sehen wir auf der 46 nochmal zusammengestellt. Wir haben zunächst einen höheren Eigenkapitalbedarf, der weniger Geschäftsmöglichkeiten uns lässt. Dann müssen wir mit Wertberichtigungen und Abschreibungen rechnen, weil wir hier die Verschärfung der Situation haben bei den Kreditrisiken und das mindert unseren Gewinn, also die Möglichkeit auch neues Eigenkapital aus eigenen Mitteln zu generieren. Wenn wir Pech haben, machen wir Verluste, das heißt unser Kapital wird herabgesetzt. Die noch größere Gefahr ist, dass wir bei den anderen Geschäftsbanken einen schlechten Ruf bekommen und dann entweder nur noch zu Bedingungen uns Geld verschaffen können, bei denen unsere Überlegungen zu den Einstandszinssätzen völlig hinfällig sind. Da werden wir dann gleich noch was sehen dazu. Oder aber bei denen wir gar keine solchen Mittel mehr bekommen und voll darauf angewiesen sind, was uns die Kunden, die Eigenkapitalgeber und die Zentralbank zur Verfügung stellt. Wenn wir eine Koppelung von mehreren solchen Risikophänomenen haben, zum Beispiel starke Expansion plus Konjunkturkrise, dann kann es auch schon mal passieren, dass eine Bank tatsächlich so weit in Schieflage gerät, dass Insolvenzgefahr besteht. Schauen wir als nächstes auf das Liquiditätsmanagement. Das wird jetzt nicht ganz so umfänglich. Die Bank muss auf der Aktiv- wie auf der Passivseite stabil sein. Das heißt, sie muss für die Kreditkunden sicherstellen können, dass sie die Refinanzierungsmittel hat, um den Kredit offen halten zu können. Und sie muss für die Einlagenkunden sicherstellen, dass die, wie zugesagt, an ihre Geldmittel heran können. Dazu ist es notwendig, dass die Bank im Vorhinein abschätzt, wie viel Mittel werde ich an welchem Tag brauchen. Zum Beispiel, wenn wir mal aufs Jahresende schauen, da geben die Verbraucher traditionell große Mengen Geld aus für Konsum. Da müssen wir uns dann überlegen, dass wir rechtzeitig für diesen Mittelabfluss eine Gegenfinanzierung haben und uns zum Beispiel ein Schuldscheindarlehen reinnehmen von irgendeinem Unternehmen, das dann bei uns Liquiditätsreserven parkt, für eine gewisse Zeit, bis dann sich die Kontostände wieder normalisiert haben. Ja, sowas gibt's zum Beispiel, hab das mal beim früheren Arbeitgeber erlebt, da haben wir fast jedes Jahr zum Jahresende von der Allianz einen Kredit bekommen an uns, abgesichert über einen Schuldschein, der dann eben das Bilanzvolumen wieder gerade gezogen hat. Und normalerweise gleicht man eben solche Überschüsse und Defizite über den Interbankenmarkt aus, aber wenn wir zum Beispiel ans Jahresende denken, dann könnte es halt sein, dass der insgesamt nicht so ganz ergiebig ist, da muss man halt auch mal andere Geldquellen erschließen. Wenn die Bank das falsch einschätzt, diesen Liquiditätsbedarf, dann wird es richtig schwierig, denn dann ist sie ganz schnell an der Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit. Die Folie 48 zeigt uns zunächst mal, dass in Krisenzeiten eben diese Standardannahmen nicht unbedingt gelten, sondern es kann sein, dass entweder der Interbankenmarkt nicht mehr ergiebig ist, oder es kann sein, dass die Liquidität abgeschöpft wird durch einen Bankrun, wie es so schön heißt, oder Bankenrausch oder wie auch immer man das nennen will oder was auch immer. Aber wir wollen uns einfach mal kurz anschauen, wie das aussieht. Wenn ihr da mal klickt unten, dann seht ihr aus dem Jahr 1931 den Andrang vor der Sparkasse der Stadt Köln, wo die Leute ihr Geld abheben wollten und die hat zugesperrt gehabt, dass sie es nicht mehr abheben konnten. Hintergrund war, die amerikanischen Banken hatten Refinanzierungsmittel zurückgezogen, dann wurden Kredite an Unternehmen gekündigt und die konnten dann aber auch nicht alle gleich zurückzahlen, weil sie ja noch geschwächt waren von zum Beispiel Reparationszahlungen oder Reparationsleistungen. Und auf der anderen Seite war es dann so, dass die Banken hier in Problemen waren, weil eine andere Bank, nämlich die Darmstädter Bank, damals pleite gegangen war. Und diese Darmstädter Bank hat dann also die Kontenabhebungen nicht mehr honorieren können und daraufhin sind also die Bürger dann Schlange gestanden vor den anderen Banken. Verständlich, wenn man weiß, dass ja gerade mal ein paar Jahre vorher, 1923, da diese Mordsinflation war mit Geldentwertung, da kam neues Geld und so weiter. Und man hatte jetzt eben Angst, dass man schon wieder für das Geld nichts mehr kaufen kann und hat sich gedacht, das holen wir jetzt schnell von der Bank runter, damit wir da noch was dafür kriegen. Dann haben wir, wenn wir nochmal klicken, etwas jüngere Fälle. Wir haben zunächst mal einen Bankrun auf die Northern Rock Bank in Großbritannien. Northern Rock war in Schwierigkeiten geraten, weil sie auch zu viele schlechte Immobilienkredite rausgegeben hatten. Und dann wollten eben die Sparer ihr Geld da abholen. Und wenn wir ein letztes Mal klicken, dann sehen wir da in Athen im Jahre 2015 eine Schlange vorm Geldautomaten, weil es hieß, die griechischen Banken haben nicht mehr ausreichend Bargeld, um ihre Kunden zu befriedigen. Und dann sind eben die Kunden da aufgetaucht. Also wir sehen, dass das nicht irgendwie, was weiß ich, so ein Kindergruselmärchen ist, diese Geschichte von der Bankeninsolvenz, sondern dass das etwas ist, das man durchaus ernst nehmen muss, dass so etwas passieren kann. Und deswegen habt ihr hier diese Bilder aus verschiedenen Zeiträumen. Ja, zu guter Letzt wollen wir uns noch mit dem Gewinnmanagement der Bank auseinandersetzen. Dazu gehen wir auf die Folie 49 und schauen uns da mal an diesen Graphen in der Präsentation. Wir haben also diese Guthaben, die dann jeweils so am Monatsanfang am höchsten sind, wenn die Gehaltsüberweisungen da waren und dann gehen sie zurück und dann taucht ein Kreditbedarf in unterschiedlicher Höhe auf, vielleicht so zum Monatsende. Angenommen, das sind also die Girokonten der privaten Haushalte. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass es bei den Unternehmen genau umgekehrt läuft. Ja, die machen ja im Laufe des Monats ihre Umsätze und am Monatsultimo überweisen die dann die Löhne und Gehälter. Und dann könnte das ein schönes Geschäft sein, das aufgeht für die einzelne Bank. Wenn das nicht aufgeht, weil sie zu viele Privatkunden, zu wenig Firmenkunden, whatever haben, welche Kombination auch immer, dann müssen sie sich Geld besorgen, mit dem sie diese Ungleichmäßigkeiten abdecken können. Und die Frage ist, für wie lang besorge ich mir immer sowas? Hier haben wir einen einfachen Fall gehabt, mit Monatsrhythmus, ja, da ist jetzt der Kopfschmerz der Liquiditätsmanager in einer Bank relativ gering. Anders schaut's aus, wenn das langfristige Kredite sind und wir hier uns überlegen müssen, wie refinanzieren wir diese langfristigen Kredite. Da gibt's nämlich dann auch die Möglichkeit, dass wir das in kurzen Etappen füllen oder dass wir das langfristig machen und da wollen wir uns mal rantasten an das Ganze. Auf der Folie 50, da tragen wir mal als erstes unsere Zinsstrukturkurve wieder ein in der Normalform. Und jetzt wollen wir ja Gewinn machen. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir einmal klicken, das so machen, dass wir einen Aufschlag nehmen auf den Zinssatz, der da gilt, und dann haben wir also hier unsere normale Gewinnspanne. Wir könnten uns aber auch überlegen, dass wir das nochmal ein bisschen anders machen und wir gehen her und nehmen den Zinssatz, den Einstandszinssatz, der da ganz am Anfang gilt, und schauen mal, was könnte man denn für einen Gewinn machen, wenn wir es schaffen würden, diesen Einstandszinssatz vom Anfang die ganze Zeit beizubehalten. Und wir sehen, es gäbe eine riesige mögliche Zusatzmarge. Und das ist natürlich etwas, wo der Banker selten Nein sagt, wenn er mehr Gewinn machen kann. Es gibt so einen Spruch, wenn ihr in Zürich im Bankenviertel einen Banker aus dem Fenster springen seht, dann springt hinterher, da gibt's was zu verdienen. Also ein Banker wird sowas nicht ohne weiteres sausen lassen und wird versuchen, also Kredite mit einer längeren Laufzeit mit kürzeren Kreditmitteln zu refinanzieren, weil er hier mehr verdient. Und das heißt für uns wiederum, dass es für uns schwierig ist, wirklich zu erfassen, wie viel Geld die Bank an uns verdient. Die Bank rechnet damit, dass wir uns anschauen, wenn wir, was weiß ich, eine Immobilienfinanzierung haben, 10 Jahre, dass wir uns dann anschauen, okay, was kosten 10-jährige Bundesanleihen, und dann sehen wir, hey, ich habe ja für ein 3/4% meinen Kreditaufschlag, meinen Kredit gekriegt. Stimmt aber hinten und vorne nicht, denn die Bundesanleihe wird am Ende in einem Schlag getilgt, wir tilgen laufend was, und die Bundesanleihe ist einmal feste Laufzeit, fester Block, nur ein Refinanzierungsgeschäft sozusagen. Und bei uns, unser Kredit wird unter Umständen in Häppchen von Vierteljahren refinanziert, was gegebenenfalls eine deutlich höhere Gewinnspanne ermöglicht. Das heißt, entweder haben wir so ein gutes Verhältnis, dass wir diese Gewinnspanne tatsächlich mitgeteilt bekommen, die die Bank da macht. Das ist nicht so wahrscheinlich. Oder wir müssen schlicht und einfach mal die Frage loswerden, ob das kongruent refinanziert wird oder nicht, und hoffen, dass unser Berater da eine Ahnung davon hat oder bereit ist, sich zu erkundigen. Und dann wissen wir, ob da noch Verhandlungsspielraum ist oder nicht. Im Zweifelsfall wirklich mal nachfragen, ob es nicht noch ein bisschen billiger geht. Ja. Wie hat das mal einer formuliert aus meinem Bekanntenkreis? Wenn es Blut spritzt, dann beginnt das Verhandeln erst oder so ähnlich. Ja, also das gilt natürlich auch im Einkauf von Krediten, wobei zugegebenermaßen jetzt die Verhandlungsmacht von uns als privater Haushalt bei den meisten nicht so groß ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber Apps geht allerweil, wie der Bayer sagt. So, jetzt wollen wir uns zwei Modelle mal im Vergleich anschauen, wie wir diese Zinsstruktur handeln können oder benutzen können, um damit zu arbeiten. Ich habe hier mal einen Kredit eingezeichnet. Ihr seht, da geht so in Stufen runter. Das heißt, wir haben eine gleich hohe Tilgung dann Jahr für Jahr. Und ihr seht, jeweils am Ende des Jahres wird sozusagen einmal getilgt. Und dann geht es da um eine Stufe runter. Und das heißt, die Mittel, die am Ende vom Jahr 1 getilgt werden, die brauche ich ja auch nur ein Jahr lang einkaufen. Das wäre blödsinnig, wenn ich die jetzt für 6 Jahre einkaufe, wenn ich sie nur ein Jahr benötige. Also wenn wir mal auf die Animation klicken, kommt die Dauer der Refinanzierung und dann sehen wir das beim nächsten Klick hier eingeblendet, dass wir diese Mittel unterschiedlich lang brauchen. Und das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte fristenkongruente Refinanzierung oder tilgungskongruente Refinanzierung. Wir haben die Mittel genau so lang eingekauft, wie wir sie benötigen für den jeweiligen Kredit. Also auch da haben wir nicht, so wie vorher im Vergleichsbeispiel von der Bundesanleihe, die Mittel für die komplette Laufzeit, sondern wir haben sie nur für ihren jeweiligen Laufzeitanteil. Und dann blenden wir mal die nächste Geschichte ein, wieder so ein Kredit, und den haben wir jetzt aber mal anders zu refinanzieren, Und zwar wollen wir das so machen, dass wir jedes Jahr in Vierteljahre unterteilen und wir kaufen uns alle Vierteljahr diese Mittel neu ein. Könnten auch unregelmäßige Abstände sein, ja, mal ein Vierteljahr, mal ein halbes Jahr oder so etwas, was sich halt gerade ergibt. Auch da ist es natürlich so, dass wir dann nicht jedes Vierteljahr für diesen Kredit die gleich hohe Menge Geld besorgen, sondern immer nur die gerade passende Menge. Aber wir haben jetzt mehr Risiko drin in dem Ganzen. Und zwar zwei Risiken. Und die wollen wir uns anschauen, indem wir jetzt mal auf die Folie 53 gehen. Wir haben erstens ein Beschaffungsrisiko. Ja, wir haben eine Kreditlaufzeit, meinetwegen 2 Jahre, und wollen uns das Geld kurzfristig beschaffen. Dann haben wir am Anfang Konto Kurrent, also so Guthaben auf Girokonten. Dann leihen wir uns Geld von Geschäftsbanken. Dann haben wir Tagesgeldguthaben von den Kunden, das wir dagegen stellen. Dann haben wir meinetwegen freie Teile aus einer eigenen Schuldverschreibung, die wir zur Deckung hernehmen können. Wieder Konkurrent, wieder Geschäftsbanken. Und plötzlich macht's Rums. Wir haben zwar geplant, dass wir von den Geschäftsbanken das Geld kriegen, aber sie geben uns keins. Weil generell jede Bank jeder misstraut, weil unsere Bank speziell irgendeinen Mist gebaut hat oder so etwas. Auf jeden Fall, wir kriegen dieses Geld nicht mehr. Und dann haben wir plötzlich massive Schwierigkeiten. Es droht uns die Insolvenz, wenn wir dieses Geld nicht auftreiben können. Dann gehen wir mal eins weiter auf die 54. Hier haben wir wieder unseren Refinanzierungsstrang etwas weitergeführt. Ja, hier haben wir also keinen Abriss gehabt bei dem zweiten Mal die Geschäftsbankenmittel in Anspruch nehmen. Und oben haben wir also hier diesen blauen Block. Das sind unsere Zinsen, die wir kalkuliert haben als Einnahme aus dem Vertrag mit dem Kunden. Das können wir jetzt da mal draufstellen auf den Kredit. Da sehen wir, wir haben also überall einen Überschuss. Das teuerste für uns ist, wenn wir eine Tranche aus der Schuldverschreibung für uns reservieren müssen, für unseren Kredit. Aber war halt da gerade sowieso übrig oder sowas, ja, dann ist das wurscht, wenn man das gerade nicht anderweitig verbrauchen kann, das Geld. So, alles gut und schön, wunderbar. Und jetzt haben wir aber plötzlich das Thema, dass uns vielleicht diese Refinanzierung nicht so verläuft, wie wir uns das gedacht hatten, sondern dass wir zwar das Geld bekommen, aber zu höheren Zinsen, als wir das gemeint hatten. Das heißt, wir machen eine Zeit lang immer ein Minusgeschäft bei unserem Kredit. Das ist etwas, das wir nicht wollen, das uns aber passieren kann, wenn wir das so abschnittsweise refinanzieren, weil wir dann eben nicht zu Beginn des Kreditverhältnisses wissen, zu welchen Konditionen wir welche Menge aus welcher Quelle einkaufen können, sondern das ist dann so ein bisschen auf gut Glück. Und das ist also die zweite Komponente. Einmal war es im vorherigen das Beschaffungsrisiko und jetzt haben wir eben dieses Ertragsrisiko da. Und dieses Ertragsrisiko ist auch nichts Neues. In den 1990er Jahren hatte sich hier die Commerzbank in großem Umfang verspekuliert mit Baufinanzierungen, hatte sie nicht konkurrent refinanziert, hat mit sinkenden Zinsen gerechnet und sie sind gestiegen. Das heißt, Entschuldigung, nicht Anfang der 1990er Jahre, sondern Anfang der 1980er Jahre war das. Konnte dann nur dadurch gerettet werden, dass ausländische Banken eingestiegen sind und Anteile übernommen haben. 2008 hatte die DEPFA Bank das, dass sie große Bestände einwandfreier Langzeitkredite nur kurzfristig refinanziert hatte. Sie hatte dann noch dazu Schwierigkeiten, wegen einer irischen Tochtergesellschaft überhaupt noch an Geld ranzukommen, weil sie zu viele von diesen amerikanischen Krediten hatte. Aber es gab eben dieses Geld auch nur noch zu völlig überhöhten Zinssätzen und damit hätte sie also über kurzes oder lang Verluste in einer Höhe eingefahren, dass sie pleite gegangen wären. Da hat man sich entschlossen, die dann zu überführen, letztendlich dann in Staatseigentum. Auch für die südeuropäischen Banken existiert dieses Thema, wenn wieder mal, so wie wir das schon gesehen haben, die Zinsen nach oben in die Höhe schießen, dann kriegen die auch ein massives Problem mit ihrer Geldbeschaffung. So, jetzt sind wir bei dem Funktionsteil der Banken. Wie funktionieren die intern? Was ist da von Interesse? Sind wir soweit durch. Jetzt kommen wir mehr so auf dieses Ping-Pong-Spiel dann zwischen Geschäftsbanken und Zentralbanken. Und da müssen wir dann im ersten Schritt uns überlegen, wie denn, warum überhaupt der Bedarf besteht, dass die Zentralbank auf die Geschäftsbanken einwirkt.